Hallo und herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von unserem Nachschuss. Heute mit einem Gast, den ihr auch schon im Einzelpodcast bewundern konntet und vor allem auch viel über ihn erfahren konntet. Und zuletzt war er mit seinem Team natürlich auch nochmal in aller Munde. Und das hat mich dazu bewogen zu sagen, Mensch, heute laden wir mal wieder einen Gast ein, der, ja, unglaublich gut vernetzt ist im Fußball-Burgenland und auch sehr, sehr geschätzt. Aber wie immer, erstmal an dich das Wort. Stell dich einfach mal vor.
Mensch, Ronny, selbst das ging schon wieder runter wie Altöl. Ja, also, wer hätte das gedacht, dass man meine Stimme wieder hört? Daniel Hauke hier von Grün-Weiß-Langdorf. Ich freue mich sehr, dass ich nun auch nach dem Einzelpodcast und nach dem Pokalfinale, was ich zusammen mit Ronny moderieren durfte, im Nachschuss gelandet bin.
Ja, du hast ja immer schon gesagt, der Nachschuss ist bei euch schon eine feste Größe geworden, auch auf Arbeit bei dir, sowohl im Team als auch auf Arbeit. Das freut mich natürlich sehr. Da werden morgen ganz sicher wieder die Kollegen einschalten, oder?
Das ist durchaus möglich. Also so viele wissen es noch nicht, dass ich heute hier dabei bin oder dabei sein darf. Aber ja, das macht natürlich schnell die Runde und dann bin ich mal gespannt auf die Resonanz.
Die wird ganz sicher gut sein, Haugi. Also die Resonanz zumindest letzte Woche mit Steffen Schülert, die Folge, die ist richtig durch die Decke gegangen. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Und vor allem auch Steffen hat sich gefreut. Ist ja auch ein Zeichen, was für ihn spricht, oder?
Ja, definitiv. Also auch in der Folge, unabhängig von Grün-Weiß-Langdorf, habe ich viel, viel Positives gehört. Es gab Leute, die gesagt haben, Mensch, Steffen, der könnte auch gefühlt bei jedem vierten Mal dabei sein, weil es einfach eine erfrischende Art ist, die er da an den Tag legt und ja, macht immer Spaß.
Ja, natürlich wollen wir uns auch am heutigen Tag dem Fußball im Burgenlandkreis widmen, bevor wir dann nochmal auf dich in Langendorf speziell darauf eingehen, wie du schon sagtest. Die Lobeshymnen in den letzten Monaten haben dich abgerissen. Spitze war dann letzte Woche mit Steffen nochmal, der euch nochmal besonders gelobt hat. Aber wie gesagt, darauf gehen wir nachher nochmal ein. Wir beginnen wie immer in der Verbandsliga. Dort gab es wieder zwei Partien mit Burgenland-Beteiligung. Zum einen Eintracht Emselo gegen den SSC Weißenfels 1:3. Das war ein richtiger Charaktertest. In Emselo, ich habe vorhin mit Martin Sichting mal kurz gesprochen. Er meinte, selbst wenn er da mit Großkirchen hingefahren wäre, hätte er die Augenbrauen gehoben, was die Bedingungen dort betrifft. Hauke, wie siehst du die Saison beim LSC? Das war natürlich jetzt erstmal ein wichtiger Sieg. Jetzt hat man nun mittlerweile 10 Punkte vor Magdeburg, hat noch ein Spiel weniger. Es sind mittlerweile 8 auf Zurbau und 1 weniger. Also das riecht doch wirklich jetzt ganz, ganz stark nach dem O-Wort im kommenden Jahr. Ja, nach dem Aber dieses Jahr.
Definitiv, wenn man sich die Punktausbeute anschaut, aus 17 Spielen 14 Siege geholt, ein super Torverhältnis dazu, mittlerweile der enorme Vorsprung vor den Verfolgern, also ja, das sollte mit dem Teufel zugehen, wenn es dieses Jahr wieder nicht klappen sollte für den SSC Weißenfels. Prinzipiell kann man sich jetzt eigentlich nur noch selber schlagen. Ich hatte auch mit Martin vor kurzem nochmal drüber gesprochen. Ja, er hat immer noch ein bisschen tief gestapelt und hat gesagt, wir gucken von Spiel zu Spiel, ist prinzipiell natürlich auch richtig, keinen Druck machen, aber ja, guck dir das an, 42 Punkte aus 17 Spielen, also ich denke, im Sommer geht da die Post ab.
Ja, auf jeden Fall, zu gönnen wäre es ja auf jeden Fall jetzt mal wirklich nach den vielen Vizemeisterschaften. Steffen Schürt hat letzte Woche gesprochen von einer mutigen Entscheidung von Mike Zimmermann, so ein junges Trainerteam zu installieren, nachdem man ja im Vorfeld ja nicht so ganz zufrieden war mit den vorherigen Lösungen. Siehst du das auch so, dass es ein Risiko schon war, was der SC da eingegangen ist?
Prinzipiell, ja, was heißt Risiko? Klar, es ist immer mit Risiko verbunden. Es sind zwei sehr junge Trainer mit Maximilian Oha und mit Martin Sichting. Aber ich weiß gar nicht, wer das mal sagte, das war auch in einem Podcast bei dir. Es gibt eigentlich entweder, es gibt nicht jung und alt, sondern es gibt gut und schlecht. Und man wächst natürlich auch mit seinen Aufgaben. Ich kann nur von Martin sprechen, der das in Großkirchen wunderbar gemacht hat, der auch dazu noch ein ganz, ganz toller Mensch ist. Ich denke, der kommt dort richtig gut an. Und wenn ich mir die Pressekonferenzen angucke oder auch mal mit dem einen oder anderen Menschen aus dem SSC-Umfeld spreche, dann höre ich da selbiges über den Sportfreund OH. Also am Ende des Tages gibt ja die Tabelle, die Ergebnisse geben dem SSC recht. Die haben alles richtig gemacht, auf so ein junges Trainerteam dort zu setzen und zu bauen.
Alles richtig macht aktuell auch Blau-Weiß-Zobau. Die haben wieder gewonnen, 3-0 diesmal gegen Bernburg, die, glaube ich, auch nochmal im Winter ordentlich nachgewaschen hatten und auch recht ordentlich in die Rückrunde reingekommen sind. Zobau, muss man echt sagen, kann man auch noch einen Hut davor ziehen. Die schaffen es irgendwie auch jedes Jahr, eine richtig starke, tolle Mannschaft zusammenzustellen, auch wenn natürlich da finanzielle Mittel auch vorhanden sind natürlich. Ne? Ich glaube, das ist ja ein offenes Geheimnis. Zobau wieder Zweiter. Zwei Burgenland-Teams in der Verbandsliga an der Spitze. Das ist doch mega, oder?
Ja, definitiv. Also vor Zobau, wie du schon sagtest, muss man auch immer den Hut ziehen. Die kommen aus der Oberliga runter. Da wird der Kader gefühlt komplett durcheinander gewirbelt. Aber dennoch ist das auch eine super Saison, die sie bislang spielen. Ja. Also die sind noch mal wieder ein bisschen abgefallen. Jetzt stehen sie wieder an Platz 2. Ich glaube, da kann man nicht meckern.
Ja, gucken wir mal in die Landesliga. Dort gab es nämlich ein Derby, ein Burgenland-Derby, und zwar das zwischen dem SC Naumburg und dem 1. FC Zeitz. Ja, die Berg- und Talfahrt von Naumburg geht weiter. Letzte Woche 0-4 gegen Leuna, jetzt wieder 1-0 gegen Zeitz. Wir haben letzte Woche auch noch mal ein bisschen über die Idee in Naumburg gesprochen. Vielleicht kannst du da auch mal noch eine Wertung für abgeben. Du hast es ja sicherlich gehört. Und Zeitz, ja, auch da eine durchwachsene Saison mit Licht und Schatten. Ich glaube, da ist man Zeitz auch froh, wenn die dann vorbei ist, glaube ich.
Ja, da gebe ich dir recht. Also ich meine, Zeitz, klar, da muss man froh sein, dass man sich wieder so gut gefangen hat nach dem, ja, kann man schon fast sagen, katastrophalen Saisonstart. Jetzt steht man aus 17 Spielen bei 8 Siegen, 9 Niederlagen. Ja, nach unten hat man 8 Vorsprung. Nach oben lasst die mal noch 2 Spiele gewinnen. Sie haben ja auch noch 1 bzw. 2 Spiele weniger als beispielsweise Benstedt, die jetzt 6. sind. Dann kann man auch da nochmal nach oben schauen. Ja, aber ich denke schon, wie du sagst, in Zeitz ist man, glaube ich, froh, wenn man einen Haken dran machen kann an das Spieljahr. Und wenn man vielleicht noch den ein oder anderen jungen Spieler mit in den Kader wirft und entwickeln kann für den Rest der Saison. Und in Naumburg, ja, das ist eine Achterbahnfahrt, definitiv. Und ich sag mal, das ist jetzt nicht eine Achterbahn aus dem Bilanz ist, sondern schon eher eine Achterbahn, so ab 18 Jahren plus. Das ist wirklich wild, was die Jungs dort machen. Aber am Ende des Tages stehen sie jetzt auch immer noch überm Strich. Und das wird hoffentlich auch so bleiben.
Idee Naumburg, wie siehst du das? Denkst du, dass das machbar ist? Ihr habt ja nun auch wirklich einen sehr breiten Nachwuchs, nicht so breit wie Naumburg. Das ist, glaube ich, auch nicht zu toppen im Burgenlandkreis. Ihr integriert auch immer mal junge Spieler, aber auch da schaffen es eben auch nicht alle, ja? Und haben auch andere Vorstellungen vielleicht vom Erwachsenwerden, sagen wir mal so.
Ja, ist so schön formuliert. Man darf natürlich nicht vergessen, also wenn ich mir das jetzt angucke, Idee Naumburg und die erste Mannschaft spielt in der Landesliga, ich denke, das ist schwierig, da aus dem eigenen Nachwuchs komplett schöpfen zu können. Das ist für mich so ein bisschen ein Versuch unter Laborbedingungen. Also ich kann es mir ganz schlecht vorstellen, da muss schon vieles passen, das Umfeld muss super harmonieren. Und wie du schon sagst, gerade bei den jungen Spielern heutzutage, na, wenn dann auf der linken Schulter, ja, weiß ich nicht, noch der Engel sitzt, dann kommt aber auf der rechten Schulter ganz schnell der Teufel in Form von einem anderen Club. Und da wird ein bisschen Honig um den Mund geschmiert und dann ist schwierig, aus dem eigenen Nachwuchskader so komplett schöpfen zu können, gerade auf diesem Niveau dann.
Tja, also ich möchte das auch nochmal betonen. Also ich weiß, dass Naumburg unwahrscheinlich starke Nachwuchsarbeit leistet, dass man dann auch darauf erpicht ist, diese jungen Spieler an Naumburg zu binden, eine Identität zu schaffen. Das dauert natürlich auch eine Zeit und aber trotzdem ist eben das Geschäft Amateurfußball mal so in Anführungsstrichen geschrieben. Das geht ja mitunter schon in der Kreisoberliga mit los, wo dann mitunter auch schon Summen aufgerufen werden von Spielern, die man mal so zum Gespräch einlädt. Und es wird natürlich in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr werden, denke ich, weil der Spielermarkt einfach immer kleiner wird.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, das ist für mich ein Projekt unter Laborbedingungen kann es funktionieren, aber unter den heutigen Voraussetzungen, ja, sehe ich das tatsächlich ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich bin weit weg vom SC Naumburg. Ich kann da nicht drüber urteilen, inwieweit da mit dem Nachwuchs, wie gut die alle miteinander vernetzt sind und wie das harmoniert. Ja, ist für mich jetzt schwierig, aber vorstellbar ist es für mich nicht ganz so, um ehrlich zu sein.
Ja, in der Landesklasse gab es auch eine richtig interessante Partie, nämlich zwischen dem SSC Weißenfels 2 und dem SV Groß-Grimma. Dort hat Groß-Grimma richtig, richtig lange mitgehalten. Max Weidner und Felix Zech haben da getroffen. Marc Thormann, Marc-Leonard Thormann mit einem Freistoßtor, soweit ich gelesen hatte. Toni Barnickel trifft auch wieder. Und dann macht Jamie Ian Kalkofen in der 92. Das entscheidende 3:2 und bringt damit den SSC wieder an die Tabellenspitze mit 34 Zählern nun. Ja, haben wir letzte Woche auch viel beleuchtet. SSC 2 hatten ja den Hänger gegen Wengelsdorf, war es wahrscheinlich so ein Warnschuss zur richtigen Sekunde. Oder wie siehst du das, Haugi?
Ja, ich denke schon. Wobei ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, dass sie vielleicht Wengelsdorf irgendwie unterschätzt haben, weil Wengelsdorf, wenn die einmal ins Rollen kommen, das ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Ich weiß nicht genau, woran es dort lag. Ich hatte gehört, dass ja, ein Toni Barnickel war an dem Tag nicht so wirklich da. Und das ist ja schon nochmal so ein Unterschiedsspieler, gerade auch für die Mannschaft selber und auch in der Liga. Wenn Toni funktioniert, dann, ja, dann knipst er ohne Ende und dann reißt er auch mal so ein Spiel noch an sich. Wobei ich das natürlich nicht nur an einem Spieler festmachen will. Aber ja, das war natürlich jetzt auch nochmal eine enge Kiste gegen Groß-Grimma. Ich hatte mich mit Mike Witt unterhalten und mit Toni Oberkersch, der jetzt auch zu Groß-Grimma nochmal gewechselt ist. Aktuell trainieren sie gut. Der Kader ist wieder relativ fit und verletzungsfrei und das sieht man jetzt eigentlich auch so an den Ergebnissen, denke ich.
Dazu noch ein Neutrainer, Cristiano Bayer, hat sich da jetzt an die vorderste Front gestellt. Und man muss sagen, also das scheint so ein bisschen Früchte zu tragen, ja.
Ja, definitiv. Also ich glaube, Cristiano ist da auch jemand, der hat ja, ich glaube, in der Hinrunde schon so ein bisschen den Spielertrainer gemacht, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Aktuell macht er seine Lizenz. Ich hoffe, Christian, du hörst zu und machst fleißig deine Hausaufgaben. Naja, da er scheint dort gute Arbeit zu machen und das ist ihm auch zu gönnen. Und von daher schauen wir mal, wohin die Reise dann im neuen Jahr dann gehen wird für Groß-Grimma. Es wird sicherlich nicht unbedingt einfacher, aber mit einem neuen Trainer, neuer Schwung, der jetzt reinkommt in der Rückrunde, ich glaube, dann ist auch da wieder was drin.
Der BSC 99 Laucha holt einen Punkt gegen Sportring Micheln, die ja in der Vorwoche Freiburg geschlagen hatten. Also man kann das auch durchaus, denke ich, als kleinen Erfolg für Laucha beschreiben. Laucha jetzt mit 13 Punkten, 12., aber durchaus auch noch Anschluss an Groß-Grimma und Sangerhausen, vielleicht auch noch an Oberröppling und Braunsbetra. Laucha, hast du ja sicherlich jetzt auch ein bisschen mehr noch einen Blick hin, ne?
Ja, ich kenne aus dem Laucher Bereich ein paar Leute definitiv, die haben aber alle nicht so wirklich viel mit dem Fußball am Hut. Dafür kenne ich einen Koffer ganz gut, der leider gar nicht mehr spielt, aber immer noch dort aktiv ist und für Laucher auch als Schiedsrichter an den Linien dieser Welt hier steht. Mit ihm unterhalte ich mich immer mal ganz gerne. Und ja, er beklagt dann natürlich auch, dass was wir hier alle schon x-mal erwähnt haben in Laucher, ist halt wirklich immer schwierig, neue Spieler ranzuholen. Der Kader ist prinzipiell Jahr für Jahr gefühlt dasselbe. Aber auch dafür muss man immer wieder sagen, die schaffen es jedes Jahr, die Klasse zu halten. Die schaffen es jedes Jahr, irgendeinen Gegner zu ärgern, ja, oder mehrere. Jetzt haben sie mit Nico Peterwitz nochmal jemanden verpflichtet im Winter. Ich denke, der hilft der Truppe auch weiter. Ist ja auch noch vom Alter her jemand, der da über Jahre jetzt auch noch spielen kann. Ich denke, mit Laucha ist immer zu rechnen. Also, ich würde Laucha nie tippen als direkten Absteiger in der Landesklasse, muss ich ehrlich sagen.
Ja, da geben sie dir aktuell auf jeden Fall recht. Rot-Weiß hat auch wieder ein Spiel gewonnen, nachdem sie auch schwierig in die Rückrunde gestartet sind. 3:0 gegen Sangerhausen, 2 deutlich auswärts. Auch wieder ein Aufwärtstrend jetzt bei Rot-Weiß hoffentlich zu erkennen. Eine junge Mannschaft muss man sicherlich einkalkulieren, ein Stück weit, dass es da so schwankende Leistungen gibt. Ich denke, es wird Jan Freudenberg auch so sehen, oder?
Ja, definitiv. Das ist ein schönes Projekt, muss ich sagen, bei Rot-Weiß-Weißenfels. Da so gezielt auf den Nachwuchs zu setzen, ich finde das super, ich finde das klasse. Und das ist auch ganz klar, dass das nicht in dem ersten oder zweiten Jahr funktioniert, beziehungsweise, dass die da komplett durch die Decke gehen. Sowas braucht Zeit, das muss sich entwickeln. Die Jungs müssen ankommen, ja, auch gerade in der Landesklasse, sich da erstmal mit anderen reiben und messen. Und ja, aktuell Platz 6 ist doch alles vollkommen in Ordnung.
Und dann gab es noch vor 245 Zuschauern das Duell Wengelsdorf gegen Groß-Gorbeta, was Groß-Gorbeta dann mit 4-2 für sich entscheiden konnte. Knackpunkt natürlich die rote Karte. Ich habe dann mit Steffen Schülert telefoniert am nächsten Tag dann und er meinte, ja, sie geht am Ende für Groß-Gorbeta auch in Ordnung. Klar, sie hatten die Möglichkeit auf das 3-1 in der ersten Halbzeit, dann wäre es sicherlich nochmal ein bisschen ein anderer Spielverlauf vielleicht gewesen. Aber Tim Stark, dem er auch gute Besserung wünscht, hat sich wohl wieder an der Schulter was getan. Hat zweimal glänzend pariert, Groß-Gorbeta vor einem Rückstand, vor einem höheren Rückstand bewahrt. Und ja, am Ende dann spielen sie mit ihrer ganzen Klasse das aus, hat er auch so gesagt. Das Einzige, was ihm ja ein bisschen, ich will mal sagen, aufgestoßen ist oder was er moniert und das kann ich auch total verstehen, war, dass die Groß-Gorbeta Fans wohl laut seiner Aussage einen Versorgungswagen mitgebracht haben oder einen Bus mitgebracht haben müssen, wo sie selber ihre Fans mit Bier und mit ja, Brötchen oder was auch immer da bewirtet haben. Also wenn dem so ist, natürlich schwierig, ja. Wengelsdorf freut sich auch als Verein da auf so ein Derby. Groß-Gorbeta auch zweimal davon profitiert, von den Zuschauereinnahmen sicherlich auch. Ist schon ein bisschen schade, wenn es so gewesen ist. Oder wie siehst du das, Haugi?
Ja, definitiv. Also ich kann mich noch daran erinnern, beim Pokalfinale, das war auch eine Megakulisse. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dort Steffen Schülert irgendwo am geparkten Auto stand und aus dem Kofferraum Mettbrötchen verteilt hat. das ist eine Unart. Also wenn das wirklich so gewesen ist, ich habe es jetzt noch nicht gehört, ja, das funktioniert einfach nicht. Also mal ganz ehrlich, da appelliere ich immer an jeden Sportler oder an jede Mannschaft. Leute, jeder Verein ist doch froh, wenn es zum einen eine geile Kulisse ist, wenn es Einnahmen gibt, wenn alles friedlich, halbwegs friedlich, okay, ist ein Derby, abläuft, aber da irgendwo einen Getränkewagen aufzustellen oder so, ich kann mir das ganz schlecht vorstellen, also weiß ich nicht.
Generell sportlich gesehen, Wengelsdorf, ja, hat sich sicherlich ein bisschen mehr versprochen vielleicht, ja, sportlich gesehen, könnte ich mir denken, in so einem Derby, jetzt haben sie das letzte verloren, auch in der Hinrunde das Pokalfinale verloren. Die Vormachtstellung ist jetzt schon ein bisschen bei Groß-Gorbeta jetzt im Ort sozusagen.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich denke, da hat sich Steffen mehr erhofft, gerade auch dadurch, dass das Pokalfinale verloren ging. Jetzt vor heimischer Kulisse, ich denke schon, dass man da gerne gewonnen hätte. Gab ja auch immer mal so kleine Ansagen, kleine Spitzen, was ich auch sehr mag. Aber ja, am Ende, man führt 2-1 und klar, wie du schon gesagt hast, die rote Karte ist dann sicherlich ausschlaggebend. Aber ja, Mund abputzen und im nächsten Jahr nochmal angreifen. Jetzt höre ich dich gar nicht mehr, Ronny.
Stimmt, was mir jetzt wieder?
Jetzt höre ich dich wieder.
Ja. Wie schätzt du die Titelchancen ein für Groß-Gorbeta noch in der laufenden Saison? Es sind ja 6 Punkte auf Weißenfels. Sie haben noch beide im Duell, also sowohl Kelpra als auch den SSC. Denkst du, dass da Groß-Gorbeta noch mal eingreifen kann oder kommt das zu früh?
Gute Frage. Um ehrlich zu sein, hätte ich tatsächlich nach der letzten Saison, auch wenn die natürlich überragend war, aber halt auch nur in Anführungsstrichen auf KOL-Niveau, nicht gedacht, dass es direkt so durch die Decke geht, so gut funktioniert und man jetzt wirklich auf Tuchfühlung ist mit dem Tabellenführer, mit den SSC-Jungs. Klar, du sagst, man hat beide Spiele noch gegen Kelbra und gegen SSC, zweite Mannschaft. Puh. Von der Qualität her gar keine Frage. Aber da muss wirklich alles passen und man darf nicht vergessen, auch der SSC hat natürlich Lust, da oben zu bleiben, an Position 1.
Und dann kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass man da vielleicht die zweite noch mal ein bisschen unterstützt, gerade in den wichtigen Spielen.
Also ich denke, dass sich da Weißenfels das nicht mehr nehmen lässt. Und ich glaube, auch wenn Steffen schon vorgeteasert hat, dass es im Sommer da wahrscheinlich eine sehr, sehr große Aufstiegsfeier geben wird, da die erste und die zweite meiner Meinung nach hochgehen werden.
Ja, gucken wir mal an die Kreisoberliga, in unser Zuhause sozusagen, Hauki.
Na, endlich.
Ja, genau, na endlich. Dort hat Blau-Weiß Borau gegen Scharnhorst Groß-Görschen mit 0 zu 1 verloren. Ist schon Wahnsinn, was Borau trotzdem, trotz den Abgängen, die sie ja auch zu verkraften hatten, mit wirklich einem engen Personal so auf die Beine stellt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die ersten, ich weiß gar nicht mehr, das erste Rückrundenspiel hatten sie, glaube ich, noch gewonnen. Dann in Naumburg kurz vor Schluss verloren. Jetzt gegen Groß-Görschen, ja, die spielen mittlerweile auch ihr drittes Jahr KOL, kann man auch verlieren. 1-0, alles gut. Borau mit 17 Punkten. Also, ja, hätte ich vor der Saison, weiß ich nicht, ob ich damit gerechnet hätte. Ich glaube eher nicht. Und wie du schon sagst, jetzt im Winter mit den Abgängen. Aber irgendwie mauscheln sie sich immer noch so durch und ja, ich denke, Borau wird man auch im kommenden Jahr in der Kreisoberliga begrüßen dürfen.
Ja, definitiv auch in der Kreisoberliga begrüßen können wirst du nächstes Jahr den FC ZWK Nebra. Die haben mit 4 zu 0 gegen Naumburg 2 gewonnen. Paul Grießer wieder mal Powe und Felix Tom Klingstein die Torschützen. Naumburg gut besetzt, wenn man das so sieht. Auch breite Bank gehabt. Wie schätzt du das Duell ein?
Ich habe
Nebra,
es in der.
Hauptplatz.
Haben sie auf dem Hauptplatz gespielt?
Ja.
Boah, warum? Also bin ich ja heilfroh, dass wir, wenn wir in Nebra waren, immer auf dem Rasen spielen
Du
durften.
Glückspilz.
Ja, danke. Ja, wie schätze ich das Duell ein? Prinzipiell, klar, ist von der Erwartungshaltung her, geht da Nebra schon nach vorn. Dass es am Ende ein 4-0 ist, ja, ist für mich jetzt auch nicht so super, super überraschend, wenn die einmal in den Lauf kommen im Spiel. Ich denke, da ist Nebra immer drauf und dran. Und ein zweites, ein drittes, ein viertes Tor zu schießen, ist immer möglich. Ja, mit Paul Grieser vorne, ist schon auch ein spezieller Spieler, muss ich sagen. Also Hut ab vor Nebra, was sie da wieder rausgebracht haben. Und ja, gut, wenn du dann noch Mittelklassewagen, Poveleit dort vorne abparkst, der drückt dir auch immer noch einen rein. Ja.
Ja, das war wirklich der Mittelklasse war. Das war auch ehrlich. Das hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ich musste jetzt übelst feiern. ja, der SC Weißenfels 3 gewinnt mit 2 zu 0 gegen den SV Spora. Das ist natürlich eine Überraschung. Aber wenn man in die Aufstellung schaut, auch wieder eigentlich nicht. Zido Magul dabei. Philipp Schindler, Brian Olaje. Oder Olajide dabei, Robert Schenk natürlich auch eine Riesenverstärkung, dann die Bank noch, also da hat immer sieben Spieler auf der Bank noch, also top besetzt, schon die letzten Wochen eigentlich komplett top besetzt. Und Spora, ja, nach dem Sieg gegen Baumhausroda jetzt die Niederlage gegen Weißenfels 3, gegen die sie auch schon im Hinspiel verloren hatten. Damit durfte jetzt, denke ich mal, wenn man jetzt mal auf die Tabelle schaut, sind es jetzt 9 Punkte auf Zeit. Ich glaube, der Aufstiegszug sollte abgefahren sein jetzt in Spora.
Ja, das denke ich auch. 9 Punkte ist dann schon ein Brett, das noch aufzuholen. Zeitz wird sich nicht so auf die Blöße geben, denke ich, da irgendwo was liegen zu lassen. Außer vielleicht nochmal gegen Langdorf. Ja, Nee, also das glaube ich nicht, dass es dafür Spora noch reichen wird. Irgendwie spielen wie immer oben die ersten drei, vier Plätze mit und das auch super. Die haben uns auch dominiert. Da kann ich jetzt nichts Schlimmes oder Schlechtes zu sagen. Beim SSC, ja, mich hat es tatsächlich ein bisschen verwundert, dass man jetzt erst im dritten Anlauf mit so einer Besetzung, mit so einer starken Besetzung dann doch mal noch einen Dreier holen konnte. Dass es dann natürlich auch gerade gegen Spora dafür reicht. Also Hut ab vor der Leistung. Aber wie gesagt, der Kader ist schon ordentlich aufpoliert. Auch jetzt mit dem Rückkehrer Robert Schenk, der dann Woche für Woche trifft. Das ist schon rein von der Qualität her eine Mannschaft, die prinzipiell nichts mit dem Abstieg zu tun haben sollte in der Kreisoberliga.
Bei Schenk muss ich echt sagen, das ist so eine Personalie, das wundert mich echt, dass er in Großgrabeta zuletzt weniger Spielanteile hatte. Ich habe den ja ein paar Mal gesehen, auch in der letzten Saison. Ist für mich ein super Stürmer. Ja. Zerrt richtig an Ketten, ist sehr mobil, hält den Ball gut. Natürlich ein perfekter Fit für den SSC3 jetzt, ja, im Abstiegskampf.
Ja, definitiv. Also ich hatte mit Schenki auch ab und an mal geschrieben, weil ich ihn ein bisschen woanders hin lotsen wollte. Aber er hat immer direkt gesagt, da sind viele Freunde von ihm. Und das war dann auch am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum er wieder zum SSC gegangen ist. Und ja, er trifft, er spielt, er trifft, er spielt, er trifft. Also es gibt ihm ja auch recht, sein Wechsel.
Definitiv, ja. Zeits zweite Mannschaft gewinnt mit 2:0 gegen Kloster Hessler. Robin Kutschbauch und Alvin Kresse, die Torschützen für Zeit 2, die ja damit ihre Titelambitionen weiter untermauern. Ich glaube, in Kloster Hessler war man auch wieder gut besetzt. Melvin Knome dabei, Joel Knome dabei. Ja, Kloster Hessler, so, ich sag mal, so richtig für die super Überraschung dieses Jahr hat es nicht so richtig gereicht bislang. Hatte ich eigentlich gedacht, dass sie jetzt im zweiten Jahr nochmal eine Schippe drauflegen, weil sie schon im ersten Jahr gerade die Heimstärke war schon deutlich spürbar. Ne? Ihr habt ja auch eure positiven Erfahrungen jetzt gemacht in Kloster Hessler 3:0 gewonnen. Hättest du auch gedacht, dass sie vielleicht ein bisschen weiter oben noch stehen in der Tabelle nach 16 Spielen?
Also ich muss ehrlich sein, ich hatte bereits in der vergangenen Saison gegen Ende der Hinrunde habe ich gesagt, oh, das kann nicht so weitergehen. Da wird doch jetzt irgendjemand die DNA geknackt haben und in der Rückrunde, die müssen irgendwie einbrechen, Punkte lassen. Das kann doch nicht so sein. Das funktioniert doch nicht. So, dann haben sie die komplette Saison so durchgezogen und wirklich für einen Aufsteiger war das ja ein überragendes Jahr.
Ja.
Mittlerweile, ja, der eine oder andere hat sie dann wahrscheinlich jetzt schon durchschaut. Also auch wir hatten einen Spielplan, wie wir dort in Kloster Hessler auftreten. Und das Ding ist aufgegangen. Also der 3-0-Sieg für uns, der war auch am Ende des Tages in der Höhe verdient. Von daher, ja, es ist immer noch ein Platz 8, Stand heute. Stand heute, da kann immer noch was gehen nach oben. Nach unten passiert da nicht viel, weil die Qualität haben sie auch einfach. Die werden ihre Spiele auch weiterhin gewinnen. Aber man darf halt auch einfach nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, die hat einen kompletten Durchmarsch gemacht. Das ist zum Teil eine sehr junge Truppe, kommt auch immer darauf an, wie sie wirklich so besetzt sind. Aber meines Erachtens nach ist so ein Platz zwischen 5 und 8 das Maß aller Dinge für den Standort Kloster Hessler an für sich selber.
Ein sehr interessantes Spiel gab es auch beim ESV Herrn Gosserstedt, nämlich beim 3:3 gegen Blau-Weiß-Bad Gösen. Also erstmal war es vor 132 Zuschauern eine Top-Kulisse. Und dann war es zudem auch sehr farbenfroh, wie ich gesehen hatte. Also zahlreiche gelbe Karten, gelb-rote Karten dabei und vor allem 6 Tore, was ja die Zuschauer besonders sehen wollen. Verschossener Elfmeter war noch dabei. Also es war wirklich alles drin. Felix Bartl hatte da alle Mühe wahrscheinlich, so wie es zumindest erstmal aussah. 3:3, das Spitzenspiel, also Unentschieden vorm Spiel hätte ich fast unterschrieben, muss ich sagen.
Ja, habe ich, glaube ich, tatsächlich auch. Wir haben ja im Büro, also mit zwei Kollegen von mir, wir tippen immer Burgenlandkreis und Saalekreis von Landesklasse bis Kreisliga runterwärts, immer ein paar Spiele. Und da haben wir dieses Spiel auch rausgesucht und ich hatte unentschieden getippt. Genaue Ergebnis kann ich dir nicht mehr verraten. Und von daher bin ich erstmal froh, dass ich da 3 Punkte bekomme. Und ja, erwartungsgemäß, also eine enge Kiste, denke ich. Das wog sicherlich hin und her. Mit den Platzverweisen spielt uns ein bisschen die Karten, da wir nächste Woche nach Bad Kösen dürfen. Ja, ich bin da relativ zufrieden mit.
Ja, Nessa Teuchern gewinnt 4-1 gegen Baumersroda. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist ganz, ganz schwierig. Also Teuchern Nessa war natürlich spielbestimmend. Klar, wir haben defensiv agiert. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis oder hätte vor dem Spiel sicherlich auch jeder so unterschrieben. Und ich muss sagen, Nessa Teuchern ist jetzt nicht so viel eingefallen in den ersten, sagen wir mal, 20 Minuten. Und dann war es Johnny Taubert, der eine direkte Ecke verwandelt zum 1-0 Dosenöffner. Und nur 10 Minuten später nimmt er sich den Ball einfach mal 30 Meter vorm Tor und schießt den mal einen Knick rein. Und dann guckst du dich an, ohne viel zugelassen zu haben bis zu diesem Zeitpunkt. Und musst ein 2-0, liegst halt 2-0 hinten. Dann haben wir zur Pause nochmal ein bisschen was angepasst und das hat sofort Früchte getragen. 53 Minuten, Clemens Kaufmann mit einem Traumtor. Dann schießt Clemens Kaufmann einen Ball, einen Freistoß an die Latte. Dann schießt Stefan Reinicke einen Freistoß an Außenpfosten und Nikolaus Kuon aus dem Gewühl nochmal am Pfosten. Also das heißt, das 2-2 wäre dann wirklich auch hochverdient gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja, und dann dachte sich Kevin Oswald, ach komm, schmeißen wir mal den Reisdorf noch rein. Und ich weiß nicht, der hat kaum Platz betreten, gab es eine Freistoßeingabe aus dem Halbfeld und der schraubt sich mal, ja, also absolute zweite Etage und legt den Ball per Kopf eiskalt rein. Das war natürlich dann im Stile einer Spitzenmannschaft, muss man echt so sagen. Und das 4-1 ärgert mich dann richtig, weil das war total unnötig, dass wir das noch kriegen und spiegelt eigentlich, sage ich mal, so den Spielverlauf nicht wieder, das kann man jetzt auch so nicht sagen, aber das Großchancenverhältnis, sage ich mal, nicht so wieder und von daher ärgerlich, aber für uns natürlich wieder ein Stück weit einen Schritt nach vorn mit dem arg gebeutelten Personal. Wieder 2 in der Startelf, über 40 und ja, trotzdem 8 Bälle schlagen, sagen wir mal so.
Ja, okay. Also das glaube ich dir, gerade wenn ich jetzt höre, was er da noch für Möglichkeiten hat liegen lassen. Aber das ist oftmals so, hast du Scheiße am Schuh, dann hast du Scheiße am Schuh. Und dann mag da auch einfach nichts funktionieren, ja. Dennoch muss man natürlich immer wieder einen Hut vorziehen, auch wenn du jetzt gerade sagst, wir haben ja Jungs dabei, die sind Ü40, die stellen sich hier mit her, die kämpfen noch um jeden Punkt, ums Überleben mit uns gemeinsam und zieht da an einem Strang. Irgendwann wird es auch wieder soweit sein und dann gelingt euch auch was, ja. Ihr habt euch ordentlich vorbereitet in der Winterpause, war da im Trainingslager. Das ist, also wir waren ja im Sommer. Ich fand das so, so wichtig für die Truppe selber. Und irgendwann, ja, muss auch bei euch wieder was bei rumkommen. Ist einfach so. Irgendwo muss das Glück herkommen, müsst ihr erzwingen.
Ja, das werden wir auch. Ich denke auch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Wieder, es kommt jetzt nach und nach der ein oder andere Mal zurück. Leider nicht Albert Reinicke, da hat sich das Schlimmste auch leider nun bestätigt und wir werden ihn wahrscheinlich nicht wieder auf dem Fußballplatz sehen, was mir natürlich sehr, sehr wehtut bei so einem Fußballer wie Albert Reinicke, der ja wirklich ein Gesicht auch in den letzten Jahren generell vom Fußball im Burgenlandkreis ist und war und da hätte man sich ein anderes Ende gewünscht als so eins.
Definitiv, das glaube ich dir. Das ist ein Ende, das wünscht man keinem, also generell keinem Menschen, auch keinem Fußballer. Albi ist natürlich jemand gewesen im Burgenlandkreis, wie du schon sagst, jahrelang dort aktiv, einen sehr guten Ruf gehabt, überall, wo er war, denke ich, auch gern gesehener Gast. Ja. Ja, und dann auch von meiner Seite her erstmal nur alles Gute an ihn.
Ja, und dann gab es noch ein Spiel in Langdorf. Das ging 0-0 aus. Die 85 Zuschauer, die hätten sich bestimmt gewünscht, Haugi, dass da wenigstens mal so 1-2 Tore fallen. Wenn ich die Aufstellung betrachte bei euch, wenn ich das sehe, Alexander Hüfner in der Startelf, haben einige Jungs gefehlt, die sonst immer bei euch zum Stammpersonal zählen. Lukas Rennecke zum Beispiel, der wirklich dieses Jahr bei euch outstanding spielt. Nur mal eine Einschätzung zum Spiel, bevor wir dann nachher noch auf Langdorf spezifisch eingehen.
Ja, also klar, Hüfi hast du jetzt erwähnt, den haben wir aus der Kalten wieder reingeworfen. Hat aber, ich weiß gar nicht, wie lange Hüfi gespielt hat, vielleicht 70 Minuten, 60 Minuten, so die Drehe, glaube ich, ein super Spiel gemacht. Der war immer anspielbereit. Er hat das intelligent gemacht. Der kommt auch mal entgegen, weil er weiß, hey, ich bin jetzt, wie alt ist Hüfi, 34. Ich bin nicht mehr der Sprinter, der hier die Bälle nach vorne will. Sehr, sehr, sehr mitspielerfreundlich, gut kommuniziert. Das hat er schon alles gut gemacht. Aber wie du gesagt hast, bei uns, Lukas war nicht da. Das war schon ein Stück weit tragisch. Ich hoffe, er hatte trotzdem ein schönes Wochenende. Der war nämlich weggefahren, kommt glaube ich auch erst am Mittwoch zurück. Ja, dann hatte Emil Melle gefehlt, der hatte die fünfte gelbe Karte gesehen in Klosterhässler. Das war auch ja, bitter, weil er auch ein super Spieler ist bei uns auf der Außenbahn, der da sehr viel Wirbel macht. Vorne Leon Bayer, der hatte Dienst, der konnte auch nicht kommen. Und dann, ja, dann guckst du dich halt an und machst dir unter der Woche deinen Plan, stellst die Truppe auf, stellst da im Kader zusammen. Hat dann Max Mühling vorne auch wieder mitgespielt, der auch schon gegen Kloster Hessler gespielt hatte. Der musste allerdings den Tag zuvor bei der zweiten schon mit ran. Hast du dann auch gemerkt, da fehlte dann die Luft. Aber ja, am Ende, ich sag mal so, vor einem Jahr hätte ich einen Punkt gegen Kretschau immer direkt unterschrieben, weil sie uns wirklich einfach nie gelegen haben. Wir haben ganz oft verloren, teilweise auch richtige Klatschen kassiert. Zu dem Spiel gestern, ja, ein Stück weit enttäuscht bin ich schon, weil uns einfach nicht wirklich viel eingefallen ist. Es hat immer so der letzte Ball irgendwie nochmal gefehlt oder dann doch vorne nochmal der letzte Wille, noch den Schritt zu machen. Ich weiß nicht, wie viele gefährliche Standards wir hatten, aber dann der Ball rauscht an allen vorbei und am langen Pfosten steht keiner, der muss nur einen Fuß hinhalten. Dann steht es 1-0 und wenn wir dann ein Tor machen, ich glaube, dann machen wir noch ein zweites. Aber ja, am Ende ist es okay, so wie es ist. Erste Halbzeit ging bei uns gar nichts, aber Kretschau die bessere Truppe. Und zweite Halbzeit haben wir das Spiel an uns gerissen, aber ohne wirklich ja, effektiv zu sein. So ehrlich muss man sein. 0-0 ist dann am Ende des Tages vielleicht nicht zu 100% in Ordnung, aber ich kann damit leben.
Ja, kommen wir noch eine Liga tiefer in die Kreisliga, also Kreisligen, muss man schon sagen. Dort hat Balkenende Daucha zweite Mannschaft gegen Kloster Hessler zweite Mannschaft 5-2 gewonnen. Wengelsdorf verliert auch das Derby, das Vorspiel quasi gegen Großgruppe Beta 2 mit 1-4. Schönburg-Leisling verliert das Spitzenspiel, kann man fast schon sagen, 0-1 gegen Mertendorf. Mertendorf damit untermauert seine Titelambitionen. Schönburg-Leisling, ich weiß nicht, hilf mir, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir da mehr gesprochen, so die Rückrunde, muss ich sagen, bis dato. Wir hatten sie auch in der Halle, da waren sie auch sehr, sehr gut besetzt und auch sehr griffig so. Habe auch letztens gesehen, dass Uwe Winkler selber spielen musste. Also auch da personell okay. Wahrscheinlich aktuell ein bisschen problematisch.
Also ich habe jetzt tatsächlich für diesen Spieltag bei dem Schönburg-Mertendorf-Spiel gar nicht reingeguckt, wer im Kader war und wer nicht. Aber ja, wie du schon sagst, also das hat jetzt alles noch nicht so richtig funktioniert. Ich erinnere mich an das erste Spiel, da hatten sie gegen Wengelsdorf, was war das, ein 8-4?
Ja.
Danach ging dann auch nicht viel. Jetzt gut gegen Mertendorf, das ist okay, wenn du da 1-0 verlierst, alles gut.
Ja.
Aber ja, im Vorfeld sicherlich hätte man da gedacht, da passiert ein bisschen mehr. Ja, schwierig.
Nebra zweite Mannschaft trennt sich von Bad Bibra Saubach 0-0. Ich denke, damit kann man in Nebra auch gut leben. Ist jetzt auch gut reingekommen in die Rückrunde. Reichertswerden-Markwerben, die ja nun der ärgste Verfolger von Mertendorf sind, drehen das Spiel zu Hause gegen Rot-Weiß, den sie gleich in der ersten Minute, glaube ich, eine rote Karte bekommen. Auch ein Elfmeter und dann Konrad Plutz. Ja, den wir ja beide gut kennen.
Ja, ja. Grüß dich, Konrad.
Genau. Macht dann die Entscheidung, das 2-1. Glückwunsch nach Reichertswerden-Markwerden, die jetzt noch mit, 8 Punkten Rückstand ein bisschen was aufzuholen hätten auf Mertendorf. Aber denkst du, da geht noch was? Oder denkst du auch, wie Steffen letzte Woche, dass Mertendorf das am Ende ziehen wird?
Also, ich denke, dass Mertendorf das ziehen wird. Es ist für mich ein bisschen verwunderlich. Ich glaube, Reichertswerden hatte das Hinspiel gegen Mertendorf sehr, sehr deutlich gewonnen und ist dann irgendwann so komplett eingebrochen, dass Mertendorf halt jetzt die 8 Punkte vorne weg ist. Wir waren in Mertendorf im Pokal, hatten dort am Ende
lass mich lügen, 3-1 oder 3-2 gewonnen. Es ist schon eine eklige Truppe, sehr körperbetont, sehr robust. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich das nehmen lassen. Ich glaube es nicht. Ich denke, Mertendorf werden wir nächstes Jahr in der KHL wiedersehen und ja, bei Reichertswärm wird es nicht reichen. Dafür war der Hänger einfach zu groß.
Ich muss denken, also ich denke mal, dass trotzdem die Mannschaft, die aus der Kreisliga 1 hochkommt, dass die es sehr, sehr schwer haben wird in der Kreisoberliga. Wir bekommen das ja selber mit jetzt schmerzhaft, dass der Qualitätsunterschied zwischen beiden Ligen, es sind ja auch wirklich sehr, sehr viele zweite Mannschaften in dieser Kreisliga-Staffel drin. Das ist schon sehr, sehr enorm. Auch der SC3, muss man ja auch fairerweise sagen, haben sie ja auch jetzt nicht so leicht getan und sind letztes Jahr ja wirklich durchmarschiert. Wir haben auch über 100 Tore geschossen. Denkst du auch, dass der Qualitätsunterschied da schon spürbar ist?
Ich denke schon. So wie du auch eben gesagt hast, das sind, glaube ich, 7 oder 8 Mannschaften, die Reserveteams sind. Das sind prinzipiell Mannschaften, da ist jede Woche ein anderer Kader. So, du spielst mal gegen eine super Besetzung von Bad Kösen 2 angenommen, nächste Woche spielst du gegen die alten Herren von Bad Kösen 2, nicht gegen alte Herrenmannschaften, ja. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja.
Das ist einfach super schwierig. So. Und in der anderen Staffel, wenn ich dann so überlege, da hast du Treusig, die ich eigentlich schon vor 2 Jahren auf dem Schirm hatte, dass die jetzt endlich mal dran sind, hochzugehen. Dann hast du Mutter Zeitz, die auch prinzipiell einen guten Kader beisammen haben. Du hast Groß-Grimma Zweite, die ich auch sehr, sehr talentiert finde. Also die haben eine gute Mischung aus jungen Spielern und auch den alten Haudegen. Das finde ich sehr interessant bei denen. Und dann taucht jetzt auch noch erneut Nessa Teuchern dort auf. Die haben ja, glaube ich, gegen Motor Zeitz jetzt auch gewonnen am Wochenende.
Ja.
Auch das sind schon Mannschaften, also
ja,
wenn die in der anderen Staffel wären, hier drüben, ich glaube, die würden vorne wegmarschieren, denke ich.
Ja, da bin ich auch der Meinung. Ich schätze auch die Kreisliga 2 stärker ein. Gehen wir mal ein bisschen durch. Drücklitz auch wieder auf dem Radar, muss man echt sagen. Die haben auch wieder sich rehabilitiert, nachdem sie auch einige Jahre Durchhänger hatten. Jetzt 2-0 gegen Lützenmeuchen gewonnen am Wochenende. Geusnitz gewinnt 2-0 gegen Groß-Gürschen. Sehr überraschend für mich der Sieg von Osterfeld gegen Profen. Ich weiß nicht, Profen, ich hatte lange keinen Kontakt jetzt mit Steve Radau, wir haben auch mal geschrieben, aber ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr versprochen als Platz 6 nach 14 Spielen, 24 Punkte. Eigentlich ja auch ein Traditionsstandort. Nessa Teuchern 2 gewinnt 3-1 gegen Mutter Zeitz, natürlich stark verstärkt.
Ja,
John Reisdorf mit dabei, Leandro Fuchs mit dabei. Da waren schon einige Jungs, die auch eine ab und zu in der ersten, die immer in der ersten zu sehen sind. Deuben gewinnt 2-1 gegen Bornitz und Groß-Grimma wird der Favoritenrolle gegen Grana gerecht, die ja eigentlich auch mal einige oder schon ein paar Jahre in der Kreisoberliga durch haben. Wenn man mal guckt in die Staffel, wer da alles schon Kreisoberliga erfahren ist, ja. Profen, Tröglitz, Deuben, Osterfeld, Lützenmeuchen, ja, Motorzeit, Treusig auch schon, glaube ich, Kreisoberliga gespielt.
Ja, richtig, in der Vergangenheit. Ist schon ein bisschen her, aber die waren auch in der KHL.
Ja. Was siehst du, was denkst du, Tipp, wer macht's am Ende?
Also, ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, ich habe Treusig schon lange auf dem Radar. Ich denke, Treusig wird es dieses Jahr machen. Das wird bis zum Schluss eng sein, aber ich glaube, dass die es diesmal ziehen werden.
Ja, Hauki, dann machen wir da einen Haken dran an die Spieltagsanalyse und sprechen noch ein bisschen über dein Team, über Grün-Weiß-Langendorf. Ja, jetzt habt ihr natürlich, ich will mal einfach sagen, ihr spielt eine überragende Saison. Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Ihr seid aktuell Siebter, habt von 16 Spielen 7 gewonnen. Ich weiß, dass ihr immer vor der Saison erstmal immer ausgebt, naja, erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Jetzt habt ihr nun wirklich in den letzten Monaten ein Lob nach dem anderen bekommen von Gästen und speziell letzte Woche auch nochmal von Steffen Schüler, der euch auch charakterlich ja natürlich enorm gelobt hat für eure Art und Weise, wie ihr auftretet. Sag mal, was macht das mit euch? Was bedeutet euch das als Verein? Und wie wird das auch vielleicht in der Mannschaft so ein bisschen diskutiert und wahrgenommen?
Also gut. Wenn wir jetzt bei Langendorf sind, dann ist die Zeit, ich mache mir eine Dose auf, Hand in der Hose und los geht's. Pass auf, Ronny.
Nee. Also ich muss sagen, dass mich das hier tatsächlich Woche für Woche sehr, sehr ehrt und da ja, umschlägt sich bald mein Herz, wenn ich das immer höre, was wir für eine Außenwirkung oder eine Außendarstellung haben.
Ich finde das super und freue mich da jedes Mal mega drüber. Mhm. Vom Vereinsseite her kann ich dir gar nicht sagen, wie das gesehen wird, ob das so großartig wahrgenommen wird, weil man darf einfach nicht vergessen, das ist ein Riesenverein. Wir haben um die 800 Mitglieder, 8 Abteilungen. Und jede Abteilung hat da seine Daseinsberechtigung. Wenn ich jetzt gucke, die Darter haben hier ein L.A. Pelli, eine riesen Darthalle, haben die sich zusammengeschustert. Ja, dann hast du die Leichtathleten, die haben Sterne des Sports in Silber abgeräumt vom Land Sachsen-Anhalt. Das ist eine riesen Auszeichnung. Ja, Wahnsinn. Das sind alles so viele engagierte Leute dort. Du hast die Kegler, die sind am Wochenende vorzeitig Landesmeister geworden, dürfen dann wieder einen Einzug in die zweite Liga kegeln. Du hast die Volleyballer, die sind sehr aktiv, machen viel. Da gibt es auch immer so ein Beachcamp im Sommer dann auf dem Sportplatz bei uns. Also ist immer schwer einzuschätzen, ob das auch bei den Fußballern alles so super ankommt, bei anderen Abteilungen oder so. Ich kann nur für die Fußballabteilung selber sprechen. Wir haben das alle auf dem Schirm. Und das kriegt auch jeder mit. Da freut sich auch jeder, wenn wir nach außen so ein gutes Licht werfen, definitiv. Das kann ich auf jeden Fall mitteilen. Ja, zu unserer Saison, was soll ich sagen? Ich habe vorhin mal geguckt, letztes Jahr hatten wir nicht nach 16 Spielen, sondern nach der kompletten Saison 24 Punkte. Die haben wir aktuell jetzt schon nach unseren 16 Spielen. Und weil du ja sagtest, das ist immer so, wir wollen nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Natürlich, das ist immer oberstes Ziel. Aber wir hatten unseren Trainern mal eine kleine Aufgabe gegeben im Sommer. Die sollten sich nach der Vorbereitung mal eine Punktzahl setzen, was unser Saisonziel ist oder deren Ziel mit uns. Wenn wir das Ziel erreichen, gibt es eine Abschlussfahrt. So, 38 Punkte stehen da an der Tafel bei uns. 38 Punkte. Also die hatten schon sehr viel Vertrauen in uns.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr viel Vertrauen. Oder das Portemonnaie ist vielleicht doch nicht so dick, um uns dann alle dort zu bezahlen, wenn wir irgendwo sind, irgendwo auftreten.
Ja, also ich appelliere jetzt auch an die ganzen anderen Teams. Sorgt dafür, dass wir 38 Punkte holen. Also lasst irgendwo gegen uns natürlich was liegen. Ja, hey, Spaß beiseite.
Also ich habe auch gesagt, ambitioniertes Ziel. Aber wenn ich sehe, wie die Saison aktuell läuft, denke ich, dass man das irgendwie schaffen kann. Keine Frage. Wir haben jetzt 5 Spiele am Stück zu 0 gespielt. Der letzte, der gegen uns getroffen hatte, war, ja, ich muss es nochmal erwähnen, der Mittelklasse-Waren Lukas Povleit, sogar mit Doppelpack.
Aber ansonsten in den anderen Spielen defensiv, ja, nichts anbrennen lassen. Basti Zilse spielt eine super Saison und vorne knipsen wir auch ab und an mal. Und ja, Lukas spielt eine super Saison. Wir haben viele gute Spieler, auch einen super jungen Kader. Also mich persönlich macht das immer stolz. Und dann sitzen wir manchmal in der Kabine nach dem Training und hören uns nochmal die einzelnen Stellen an vom Podcast, vom Nachschuss, wo es dann um uns nochmal geht. Und dann guckst du so in die Runde rein und alle hören einfach gespannt zu. Das ist nicht wie wenn der Trainer spricht, da quatscht jeder mal ständig rein. Aber in dem Moment, dann ist da Stille. Jeder hört. Und dann guckst du dir die Jungs an und dann nicken die so zustimmend. Ja, die haben schon recht, was die da sagen. Passt schon. Nee, also das ist schon super. Ja.
Jetzt ist ja so, ich hoffe, ich trete euch da jetzt nicht zu nahe, aber ihr seid ja jetzt nicht bekannt für eine absolut spielerisch feine Klinge. Und dass ihr jetzt die Mannschaften da nun spielerisch klar dominiert in jedem Spiel. Ihr kommt viel über die mannschaftliche Geschlossenheit. Das hat ja auch Steffen Schürt auch letzte Woche nochmal gesagt, dass ihr eben wirklich eine Bereitschaft habt, gemeinschaftlich zu verteidigen. Auch im Umschaltspiel ist ja eure größte Stärke, sage ich mal, dass ihr da wirklich sehr, sehr schnell Linien überspielt bekommt. Das hat ja auch irgendwas auch mit Willen zu tun, gerade gegen uns auch die zweiten Bälle, wie er die attackiert hat. Da muss ich Leon Bayer wirklich ganz stark hervorheben, der in jeden zweiten Ball da reingeflogen ist und versucht hat, da ja die Bälle festzumachen. Würdest du das als eure DNA beschreiben oder seid ihr schon drauf jetzt aus, auch, sag ich mal, den nächsten Schritt zu machen, zu sagen, okay, wir gucken jetzt natürlich auch, dass wir uns im Bereich mit Ball noch ein bisschen verbessern?
Ja, verbessern muss man sich immer in allen Bereichen, in allen Belangen definitiv. Wir hatten vor der Saison, wollten wir ganz gerne eine Systemumstellung vornehmen, haben das in allen Testspielen auch so erprobt und gespielt und versucht so zu gestalten. Und dann kam das, was nicht kommen sollte oder nicht kommen durfte. Und Florian Frenzel hatte sich als IV in Freiburg so arg verletzt, dass er dann eigentlich die komplette Hinrunde ausgefallen ist. Und er war prinzipiell eigentlich so der Einzige, mit dem wir diese Formation oder dieses ganze System so spielen konnten, wie wir das wollten. Dementsprechend mussten wir von dem Plan dann wieder abgehen und wieder neue Optionen suchen und finden. Dann haben wir uns gedacht, okay, mach das altbewährte. Was kannst du? Leidenschaftlich verteidigen, zusammenhalten und als Team auftreten. Und immer in den Spielen, wo das funktioniert hat, wo das jeder verinnerlicht hatte und gewusst hat, worauf es ankommt, dann hast du die Spiele auch gezogen oder zumindest nicht verloren. Es gab auch Spiele, da waren wir in Herrn Gosserstedt oder auch zu Hause gegen Bad Kösen. Da war davon nicht viel zu sehen. Und dann kriegt man da auch Klatschen, haben da, glaube ich, jeweils 4 Tore kassiert oder so. Also prinzipiell, ja, die DNA bei uns ist definitiv, dass wir nicht den überragenden Einzelspieler haben, sondern wir kommen über eine enorme Geschlossenheit. Jeder kämpft für den anderen, jeder reißt sich den Arsch auf. Und das ist auch das, was uns die Trainer immer mit an der Hand geben. Macht das, was ihr könnt, weil wenn wir das nicht machen, dann sehen wir alt aus. Und das haben wir ein paar Mal schon erlebt dieses Jahr und versuchen es natürlich immer wieder besser zu machen.
Ja, jetzt haben wir in den letzten Wochen ja viel über Ideen, über auch über Vereinsentwicklung gesprochen. Wenn du es dir malen könntest, wo willst du, weil du bist ja auch am Markt, sag ich mal, sehr aktiv, weißt schon, worauf es ankommt, durch deine Zeit auch in Goseck, weißt du, wie man so eine Mannschaft baut, wie man einen Verein so ein bisschen pusht, nach vorne bringt, das beherrschst du für meine Begriffe sehr, sehr gut. Hast auch einen guten Draht zu Spielern. Wo willst du mit Langdorf denn hin? Also was ist so das Ziel, wo du sagst, das könnte ich mir mit Langdorf vorstellen, das ist so das Maximum, das ist die Kotzgrenze. Ja, erzähl mal, so eine Vision vielleicht, so einen Wunsch, den du hast.
Also erstmal danke für deine Einschätzung. danke dafür. Was ist mein persönlicher Wunsch, mein Ziel? Also für mich ist immer ganz, ganz wichtig, nicht zu schnell zu viel wollen. Ich meine, klar, wir spielen jetzt, glaube ich, schon wieder das 4. Jahr KOL. Und man sieht es aber auch. Die ersten Jahre gegen Abstieg gespielt. So, jetzt spielst du aktuell eine super Saison, bist auf Platz 7. Du bist ja schon mal wieder ein Stück weiter, hast dich weiterentwickelt. Du bist ein Stück weiter nach oben gekommen. Die Gegner sehen dich anders. Ihr habt es letzte Woche angesprochen. Die Rolle des Underdogs ist nun nicht mehr an jedem Spiel an uns behaftet. Ja.
Ja.
Also ich sage immer, und das sage ich jetzt unabhängig von SV Grün-Weiß-Langdorf, das ist eine Sache, die würde ich allen Vereinen irgendwie an die Hand geben wollen, die zumindest hier auf dem Niveau spielen, wo wir es aktuell machen, verkauft euch nicht. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, hey, ihr müsst im nächsten Jahr in die Landesklasse aufsteigen, weil das werden wir mit dem Kader, den wir so beisammen haben, werden wir das nicht schaffen. Da müsste jede Woche jeder da sein, plus noch 2, 3, 4 Verstärkungen wahrscheinlich. Und das ist utopisch. Das, was du da hast, und das sind ganz, ganz viele, ganz, ganz junge Spieler bei uns mittlerweile, wenn ich mir den Kader angucke, es gibt hier Auftritte, da waren wir jetzt in Klosterhässler, da hat der Schiedsrichter mich mit Papa angesprochen. Ja, weil die anderen, also die spielen zwar jetzt auch teilweise ihr 3. oder 4. Jahr KOL, aber die sind 21, 22 Jahre alt. Der Rest ist 18, 19, 20. Dann haben wir noch Basti Zilse, der wirklich schon ein Papa ist, aber ist trotzdem jünger als ich. Und Lukas Rennecke mit Ende 20. Wir sind eine super junge Truppe und ich würde das niemals hergeben wollen oder verkaufen, irgendjemanden rausschicken, auf die Bank setzen, nur noch in die 2. stellen, damit irgendjemand anders kommt und wir sagen können, ey, wir steigen dieses Jahr auf, wir haben jetzt so einen super Kader, wir haben so geil eingekauft. Nie im Leben würde ich das tun. Für mich ist aktuell
das Maximum, was wir in Langendorf rausholen können. Wir müssen uns in allen Belangen ein bisschen verbessern, auch breiter aufstellen, gerade dann auch wieder im Jugendbereich. Da sind super viele, super engagierte Leute, gar keine Frage. Was wir machen müssen, dass vielleicht der ein oder andere auch noch eine Lizenz dort macht als Trainer, dass du da wieder mit Qualität vorangehst. Jetzt Max Schnürer zum Beispiel durch seine Verletzung ist jetzt aktuell trainiert eine Jugendmannschaft mit dem Christian Hofmeister zusammen, der bei Schwarz-Gelb damals gespielt hatte. Die sind da schon ein sehr gutes Team. Jetzt nur um die beiden zu nennen, es gibt da auch viele andere. Aber du musst es schaffen, gerade als so ein Dorfverein, der wir einfach auch sind, dort Qualität reinzubringen in den Nachwuchs, dass das immer mehr Jahr für Jahr, dass du 2-3 Leute direkt einbauen kannst, so wie wir es gemacht haben. In dem ersten Jahr hatten ein Erik Wiebeke mitgespielt, einen Konrad Lau, einen Finn Weihrauch. Dann kam Emil Melle dazu. Jetzt dieses Jahr kommt ein Alwin dazu. Das ist alles ein Jahrgang gewesen. Einer braucht halt ein Jahr länger, der andere braucht 2 Jahre länger. Aber die sind jetzt alle etabliert bei uns im Kader der Ersten. Und so muss das prinzipiell weitergehen. Du hast einen super Altersdurchschnitt und deswegen, ich wäre jetzt vermessen zu sagen, schick die Jungs weg oder hol extern 10 andere, die ja, weiß ich nicht, schon irgendwo 3,50 Mark verdient haben im Fußball, nur dass wir jetzt hier aufsteigen. Für mich ist das, was wir aktuell dort erreichen mit Grün-Weiß-Langendorf, mit der ersten Männermannschaft, das, was du erreichen kannst, erreichen sollst. Wir haben eine 2. Mannschaft, die spielt Jahr für Jahr um Platz 1 bis 3 mit. Auch das ist super. Da spielen oftmals die ganz Jungen schon mit aus der A-Jugend. Die führst du so ran und so muss es funktionieren, so muss es weitergehen. Also für mich abschließend ist KOL Stand heute das Maximum, was du mit Langendorf rausholen kannst, wenn alles so bleibt, wie es ist. Sprich, du ziehst aus dem eigenen Kader, aus dem eigenen Verein deine Leute und holst mal vielleicht noch extern 1-2 Mann, die auch einen super Alter mitbringen. Ja, und dann läuft es so. Man darf nicht vergessen, Max Schnürer hat jetzt eine schwere Knieverletzung. Da weiß er, glaube ich, selber noch nicht so wirklich, wie es bei ihm weitergeht. Ich werde 37, wir haben Dedel, der ist auch schon 37, 38. Wir brechen auch irgendwann weg. Und es muss immer weitergehen. Und da wäre es vermessen zu sagen, wir steigen jetzt direkt auf und dann, ja, seht zu.
Ja, da bist du natürlich auch auf dem Transfermarkt trotzdem ein bisschen aktiv. Ja, du guckst ja trotzdem nach links und rechts. Das zeichnet dich ja auch ein bisschen aus, dass du da schon auch gut vernetzt bist. Gibt es da schon Gespräche für den Sommer? Und die zweite Frage dazu, jetzt habt ihr ja wirklich talentierte Spieler. Also Finn Weihrauch finde ich zum Beispiel richtig toll, ne? Ein richtig guter Spieler. Konrad Lau auch ein absoluter Warrior, sage ich immer. Das ist der Langendorfer Warrior für mich. Also ich glaube, der wird noch mit Kopf unterm Arm spielen. Wecken die nicht auch Begehrlichkeiten?
Okay, warte. Frage 1. Ob ich schon Gespräche geführt habe für den Sommer? Tatsächlich nicht. Ich wurde letztens schon gefragt, ob ich Pipeline habe und ich habe gesagt, es läuft aktuell so gut. Prinzipiell sehe ich uns jetzt nicht in der Not, dass wir wirklich unbedingt was machen müssen. Wir haben jetzt noch die beiden, die habe ich vergessen, die beiden Jahn-Zwillinge, die sind jetzt auch aus der A-Jugend rausgekommen, die sind bei uns auch schon gesetzt. Also prinzipiell, wir müssen eigentlich nicht unbedingt. Wenn sich was ergibt, dann bin ich froh drüber, klar. Aber wie gesagt, vor Mitte, Ende April will ich mich tatsächlich eigentlich gar nicht so weit da irgendwo aus dem Fenster lehnen und mich mit Leuten zusammensetzen und treffen. Im Winter hatte ich 2 lockere, lose Gespräche geführt. Da hat nichts so richtig funktioniert. Dann hatte sich der Lukas Will bei mir gemeldet. Der ist jetzt bei uns in der 2. mit dabei. Ja, aber auf Biegen und Brechen habe ich ja nichts gemacht und habe es bislang auch noch nicht vor.
Einen Namen weiß ich.
Einen Namen weißt du?
Ja, an dem waren wir im Sommer ja beide dran, weißt du?
Ja, gut, okay, ja. Aber da habe ich jetzt auch tatsächlich noch nicht weiter gebohrt, sagen wir es mal so.
Liebe Grüße an die Person, ich glaube, die weiß, wer gemeint ist.
Ja, wäre schlimm, wenn nicht. Genau, okay, und deine 2. Frage. Klar, weckt da sicherlich der ein oder andere das Interesse von anderen Vereinen, von meinetwegen auch von einer anderen Liga, das ist schon gut möglich. Aber ich denke, die Jungs bei uns wissen einfach, was sie an der Truppe haben. So ehrlich muss ich sein. Ich glaube, dass prinzipiell sagt das sicherlich jeder von sich, aber bei uns ist es am geilsten. Ich kann mit Recht behaupten, bei uns ist es am geilsten. Nee.
Also, ist, ja, sicherlich gibt es da Spielertypen, die wir haben in unseren Reihen, die auch gefragt sind. Aber ich glaube, es weiß jeder, was er hat. Das sind, wenn ich mir die Jungs angucke, die kommen zusammen alle aus der Jugend, die kennen sich seit der Schulzeit. Ich glaube, das macht auch nochmal sehr, sehr viel aus, dass die sich einfach so super lange kennen und die wollen das zusammen durchziehen und die sind Langdorf durch und durch. Wenn wir irgendwo sind, die haben ihre Mützen auf, ihre Schals um und hast du nicht gesehen. Ja, die stickern und machen dies und das und allen möglichen Scheiß. Hauptsache GWL steht irgendwo. Deswegen, es ist gut möglich, dass da Anfragen kommen. Klar, das gab es auch alles schon und es gab auch schon mal jemanden, der woanders mal mittrainiert hat. Ja, aber am Ende des Tages steht der Junge immer noch bei uns im Kader und spielt Woche für Woche seinen Stempel oder seinen Stiefel runter, besser gesagt. Deshalb, ja, ich bin guter Dinge, dass wir auch in der kommenden Saison den Kader so halten können, wie es Stand jetzt ist.
Das sind, oder wäre euch wirklich zu gönnen. Ja, abschließend nochmal ein paar Sätze von mir zu Grün-Weiß Langendorf. Also ich muss wirklich sagen, trotz aller Rivalität, das habe ich ja auch, glaube ich, letzte Woche schon so gesagt, muss ich immer wieder sagen, die Spiele gegen euch sind immer legendär. Trotzdem, also trotz der Emotionalität und der Rivalität, am Ende aber auch immer geile Spiele, finde ich, weil es einfach immer um was geht, ja, oder immer um was ging. Es war nie ein belangloses Spiel dabei. Und ich muss das echt bestätigen, wenn ich euch sehe, auch bei euch im Netz, was ihr da so veranstaltet, was für Ideen ihr da habt, Training mit Karnevalskostüm und was weiß der Geier. Macht weiter so. Ich glaube, ihr seid auf einem richtig guten Weg, mal eine Generation zu bilden, die ja eine richtig gute Rolle in der Kreisoberliga spielen kann. Und vor allem, was viel, viel wichtiger ist, ist das nach dem Spiel. Und ich glaube, das beherrscht ihr wie keine andere Mannschaft. Und das ist ein Geist, den kannst du nicht irgendwie, da kannst du als Trainer machen, was du willst, der ist da oder nicht da. Ich glaube, da kannst du auch als Verantwortlicher, als sportlicher Leiter oder als, ja, keine Ahnung, sowas kannst du nicht irgendwie schaffen und nicht bilden, ja, nicht erzwingen. So gerne man das haben wollte bei sich oder bei den anderen Vereinen, wo das vielleicht nicht so der Fall ist. Und ich glaube, das ist das größte Fund, was ihr habt. Und Freundschaft ist in der Mannschaft, ich glaube, das Salz in der Suppe, was es dann letztendlich zum Schmecken auch bringt. Und von daher, ja, alles, alles Gute, Hauki. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns noch öfters, auch wenn ich dann nicht mehr am Baumhausroda an der Linie stehe und wir trinken mal eine Mische.
Ja, das denke ich doch auch. Also da kann ich es ja jetzt auch offiziell machen, Ronny, für dich. Ich hatte mit Martin Sichting schon mehrfach drüber gesprochen. Da steht noch ein Date aus beim MBC. Wir
Genau.
drei. Das steht noch aus. Und ja, ich würde jetzt vielleicht noch meine letzten Worte sagen, wenn ich soll, wenn ich darf.
Du darfst.
Ja, ich darf, herrlich. Okay. Also als allererstes habe ich mir tatsächlich auf den Zettel geschrieben, grüße ich. Meine Eltern, die mich seit 30 Jahren beim Fußball begleiten und unterstützen, und auch meine Freundin, da höre ich zwar ganz, ganz oft, oh, scheiß Fußball, mach lieber Häme was, aber die ist trotzdem die Erste, die fragt, wie habt ihr gespielt? Oder mir sofort ansieht, wenn irgendwas Kacke war. So, weg davon, wir sind wieder zurück beim Nachschuss.
Das ist ganz wichtig.
ja, nee, also an alle Leute, die sich nicht nur die Folge, sondern auch alle anderen Folgen bislang reingezogen haben, teilt das. Markiert eure Freunde drinne, hört es von mir aus doppelt und dreifach. Sorgt dafür, dass dieses Format nicht ausstirbt. Sorgt dafür, dass Ronny und andere Leute weiterhin Bock drauf haben. Ja, das ist eine super Sache. Ich kann es immer nur wieder betonen. Es hat mir jedes Mal so viel Spaß gemacht, sei es der Videopodcast gewesen, sei es die Live-Schaltung da im Fubu-Podcast. Das hat auch immer super viel Spaß gemacht. Wir haben zusammen schon mal Spiele übertragen und kommentiert. Heute sitze ich hier im Nachschuss, Folge Nummer 14, was in Goseck mal meine Trikotnummer war. Sorgt dafür, dass das weitergeht und vor allen Dingen denkt auch mal drüber nach,
Das ist ja nicht irgendeine Werbung für irgendeinen Verein oder für eine Person selber. Hier sind immer Leute gefragt, die mit Fußball was zu tun haben, aus dem Burgenlandkreis stammen. Ja. Den einen mag man mehr, den anderen kann man gar nicht mehr hören, so wie mich vielleicht. Aber hey, Ronny gibt uns hier allen eine Plattform. Der gibt dem Burgenlandkreis eine Plattform. Der gibt den Amateursport eine Plattform. Und das ist aller Ehren wert.
Da habe ich jetzt gleich Gänsehaut und leicht Tränenohr, muss ich sagen. sorry, Hauke. Okay. Ja, bin ich echt sprachlos. Vielen lieben Dank. Das ehrt dich, also ehrt mich sehr. Und ja, in diesem Sinne, nehmt euch Haukes Worte zu Herzen. Teilt. Und ja, vielen lieben Dank und allen eine gute Woche und dann am Wochenende viel Erfolg. Und ja, bleibt sportlich. Bis dahin, macht's gut.